Willkommen bei Popcorn und Finanzen. Heute da reden wir über ein Thema, das viele von uns gerne ausblenden, und zwar bis wir plötzlich ganz persönlich damit konfrontiert sind. Wir reden heute über den Tod, wir reden heute über das Abschiednehmen, über die Folgen und über die Konsequenzen. Und die vielen, vielen Fragen und Aufgaben, die eben auch zumindest in dieser schwierigen Zeit, auch in der Trauerphase auf einem zukommen, wenn man plötzlich damit konfrontiert ist, dass ein geliebter Mensch nicht mehr da ist. Aber auch, was man schon vorher machen kann, um unsere Liebsten und die Hinterbliebenen so gut wie möglich vorzubereiten auf eben genau so eine Situation. Zu Gast heute in der Folge bei mir ist Patricia Lehri. Sie ist Finanzexpertin, Gründerin von Elix und hat vor einiger Zeit ihren Mann verloren. Heute teilt sie mit uns die sehr persönliche Geschichte, die persönliche Erfahrung vom Verlust von ihrem Partner, wie sie ist plötzlich alleinerziehend sein und einfach Witwe sein, alleine sein, ohne dass der Partner, den man hatte, an der Seite ist, einem unterstützt und mit einem Thema bespricht, ohne dass man als Team unterwegs sein kann. Patricia, danke, dass du da bist.
Danke für die Einladung und dass ihr dem Thema eine ganze Podcast-Folge widmet. Sehr wichtig.
Danke zuerst mal von meiner Seite, von unserer Seite, für deine Bereitschaft, oder mit uns über ein Thema zu reden, das privat ist, das persönlich ist und gleichzeitig unglaublich viel von uns, uns alle zum einen oder anderen Zeitpunkt auch betrifft. Warum ist dir auch wichtig, über das Thema zu reden?
Natürlich jetzt durch die persönliche Erfahrung, und man denkt immer, es passiert den anderen und nicht einem selber. Und das verstehe ich auch, die Denkweise, so habe ich auch tickt. Aber wenn man sich es eigentlich nur vor Augen führt, ist es ja eigentlich extrem grausam, sich nicht zu überlegen, also auch grausam für seine Liebsten oder für Menschen, die man gerne hat, wenn man sich gar keine Gedanken dazu macht, gar keine Anleitung gibt, gar keinen letzten Willen hinterlässt, eigentlich dann die Liebsten, die einen verlieren, ohne noch irgendwelche mit dem Gefühl da sind, ah, ich kann wenigstens im Sinn vom Verstorbenen oder von der Verstorbenen handeln.
Warum tun wir uns so schwer mit dem Thema?
Ja, wir haben jetzt ja heute gerade zwei Tabuthemen, gell, mit Geld und Tod. Mm. Ich glaube, das ist jetzt wirklich, das geht an die Schmerzgrenze, der Podcast nehme ich an. Das sind ja wirklich zwei Sachen, wo man möglichst gern ja, nicht darüber redet. Also Sozialisierung natürlich bei den Frauen sehr, Geld ist dreckig und über Geld redet man nicht dort. Und beim Tod natürlich, da möchte man ganz weit wegschieben von uns. Ist natürlich auch kulturell. In anderen Kulturen ist das nicht so etwas Fremdes, gehört auch zum Leben dazu.
Also wir tun uns schwer mit dem Thema und setzen uns vielleicht darum eben auch zu wenig damit auseinander, obwohl wir doch auch eine Meinung haben. Also wenn dann irgendetwas eintrifft, hat man doch auch eine klare Ansicht, was soll mit meinem Nachlass passieren, was wünsche ich. Die hinterbliebenen Meinungen sind da, aber tut mir auch schwer, um den richtigen Moment zu finden, um die Themen anzusprechen?
Also ich hoffe natürlich, dass etwas, auch nach dem Podcast, ganz all einfach vielleicht ansitzen und handschriftlich datiert und unterschrieben mal einfach ein Testament machen. Einfach gerade sofort mal etwas Erstes machen und entwerfen, dass man mal etwas hat, oder was da ist. Das wäre schon mal das Ziel, dass man auch motivieren dazu, weil es kann eben dann auch nachdem, dass man geht, etwas sehr, sehr Wichtiges und etwas vielleicht sogar Tröstliches sein für die Hinterbliebenen und einfach vielleicht nicht nur an sich selber denken, weil auf eine Art ist es auch sehr egoistisch, eben nicht an seinen eigenen Tod zu denken, für alle rundherum.
Die Mann ist im Mai 2024 gestorben. Wie war es bei euch in der Beziehung? Haben wir vorher über so Themen geredet gehabt, bevor die Krebsdiagnose bei ihm kam? Ist das Thema bei euch?
Ich muss sagen, er hat sicher viel besser gemacht als ich selber. Ich finde es eigentlich wirklich eine Zumutung, wie ich damals, was für ein Chaos ich meiner Familie hinterlassen hätte. Und ich schaue heute ab und zu noch an, also die Ordnung, die er gehabt hat, das, was er alles geordnet hat. Ich finde das wahnsinnig rührend, auch berührend, wenn ich das sehe. Er hat das für uns in Ordnung gehalten, hat auch für uns vorgesorgt, obwohl er das uns nicht mehr können sagen in dem Sinn, weil er hat von einem Tag auf den anderen die Sprache verloren. Es ist sehr schwierig geworden, also dann gerade über so Themen zu reden und über Zahlen zu reden. Es hat uns für wahnsinnige Herausforderungen gestellt, dann, wo die Diagnose, Krebsdiagnose, Hirntumor gekommen ist. Aber eben, ich habe es bei ihm gesehen und ich wünschte natürlich, ja, dass alle Erwachsenen das ähnlich gemacht hätten, wie er das gemacht hat.
Ich meine, du darfst dir selber natürlich auch keinen Vorwurf machen, um zu sagen, ich bin dann chaotisch. Es ist sehr, sehr menschlich, dass man sich eben diesen Themen nicht annimmt und gleichzeitig unglaublich vorbildlich, wie dein Mann das gemacht hat.
Unglaublich, oder? Ich meine, so etwas ist schon ein Rettungsanker. Ich meine, wenn man dann die Verzweiflung und den Schmerz und man ist dann, das, da reden wir sicher auch noch drüber, also was man nicht darf unterschätzen. Mit dem Tod fängt auch eine wahnsinnige Bürokratie an, die einem fast überrollt, oder? Eigentlich kaum ist der Tod festgestellt durch einen Arzt und man hat den Todesschein, dann fängt es an, oder? Durch sämtliche Behörden und Gemeinden und ja. Und wenn dann jemand noch vielleicht in verschiedenen Ländern gearbeitet hat, mit Sozialversicherungen und so weiter, Patchwork-Situationen da sind, das ist ja heutzutage fast der Normalfall, dann muss man auch damit wissen, dass das auch in so einem Fall, wo jetzt relativ viel geordnet war, 1 bis 2 Jahre kann dauern, bis so ein Nachlass abgewickelt ist. Ich glaube, das sind sich eben die meisten auch wenig bewusst.
Und gleichzeitig ist es eine Zeit, wo man eigentlich menschlich für anders braucht. Für sich, für die Familie, zum Trauern, zum Abschied nehmen, zum Verarbeiten.
Genau, und das ist auch so das Brutale. Also es ist wirklich es ist fast so ein wie eine Tortur, oder? Wenn man dann den Todesschein dutzende Mal muss versenden, Dokumente nachsenden, Familienbüchli, dann, das gilt aber dann nicht in allen Fällen. Dann braucht man noch einen registrierten Familienausweis mit Patchwork-Kinder zum Beispiel. Das sind alles Dokumente, die immer sehr viel kosten, bis zu 80 Franken, Originalkopien. Dann muss man noch internationale, plötzlich Geburtsurkunden oder andere Dokumente oder Marriage Certificate, eine Eheurkunde haben. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo das sind Sachen, die dir niemand erzählt, was eigentlich bedeutet, wenn jemand stirbt, kann es klar ein mega finanzielles Desaster geben, auf der einen Seite, vor allem, wenn man im Konkubinat ist und nicht geheiratet ist. Und dann eben auch noch, kann es auch mal Grenzen bringen, vielleicht, wenn man auch nicht Landessprache spricht oder einfach dann vom ganzen Bürokratieaufwand.
Es ist auch kompliziert, oder? Wenn man mit was für Formular man muss ausfüllen, wer braucht welches Formular, braucht Energie, braucht Zeit, ist anspruchsvoll, kann auch nicht jeder einfach so mit links machen. Und das in einer Zeit, wo sehr viel anders da ist, wo eigentlich Priorität hat für einen.
Im Nachhinein würde ich jetzt ganz klar auch eine Trauerbegleitung von Anfang an machen, ganz klar. Also auch wenn Kinder im Spiel sind, die Kinder und Jugendlichen wollen das natürlich nicht unbedingt. Sie wollen auch nicht reden, aber die Menschen haben sehr viel Erfahrung damit, zum einen zu begleiten und wissen auch, Kinder und Erwachsene trauern zum Beispiel auch ganz anders. Und das habe ich nicht gemacht gehabt und wahrscheinlich hat sich auch vieles auch verzögert oder ist noch irgendwie schlimmer geworden.
Der Mensch braucht Begleitung fachlicher Natur, wenn es eben um die ganze Bürokratie geht, Checklisten, Hilfestellungen, aber auch menschlich, mit dem man eben auch Raum braucht und Raum darf einnehmen. Jetzt haben wir über den Moment geredet, vom Tod, von der Bürokratie, die dazukommt, von der Komplexität, die entsteht, vom Zeitaufwand, wenn es nur international ist und mehrsprachig und ganz viele Erwartungen, die einem da sind, dann man muss gerecht werden. Ich möchte gerne noch zurückgehen von dem Todeszeitpunkt, Retour, wo bei euch eigentlich alles gut war. Man hat nicht mit dem Thema zu tun gehabt. Du hast gesagt, dein Mann hat zwar alles immer perfekt geregelt gehabt, du eher ein bisschen chaotischer. Wie ist es dazu gekommen, wenn wir ein paar Tage vor der Diagnose sind? Was sind da Zeichen gewesen, dass etwas nicht stimmt? Wie hat das ausgesehen bei deinem Mann, bei dir? Wie ist das Thema aufgekommen? Da ist etwas nicht gut.
Also bei uns ist es eigentlich abgelaufen wie in einem wirklich sehr, sehr schlechten Film. Wenn jetzt nichts mehr Dramatisches einfällt, dann hat eben jemand noch einen Hirntumor vielleicht. Also wenn man einem nichts einfällt, um das Leben noch etwas dramatischer machen. Wir waren auch in der Aufbauphase von einem Start-up, zumindest auch mit Kind und einfach gefordert, wahnsinnig im Leben. Und dann vom einen Tag auf den anderen hat er die Sprache verloren. Wir wollten am Sonntag noch eine Premiere und uns gefreut gehabt, aber er hat einfach irgendwie, wie ist ganz normal gewesen, hat einfach nicht mehr kein Wort gefunden. Und nach einem habe ich wirklich gedacht, ja, es ist natürlich verunsichert, was das könnte sein. Ich habe eine Freundin, die mir abgemacht hat, angerufen und die hat gesagt, sofort Koffer packen, gehen zum Hieslanden, MRI machen. Die haben immer nicht so viele Leute im Notfall, gehen dort hin und prompt. Nachher ist es abgelaufen, wie wirklich, wie man das aus dem Film kennt, oder? Also das, und sie haben auch uns noch gesagt, jeder Mensch ist so anders, jeder ist individuell. Aber hat man gesehen, also, es ist ein Hirntumor, muss dringlich operieren. Es war dann gerade noch am nächsten oder übernächsten Tag, dass man es eingeleitet hat. Und dann ist eigentlich auch gesagt worden, Diagnose 4 Monate.
4 Monate, die noch
da sind, ja. Ja. Und ich weiss auch noch genau, wo die Diagnose gekommen ist, wo ich dann raus bin und das noch anderen Verwandten mitteilt haben und ich bin irgendwie vom Gebärsaal, ich habe erst meine Kinder geboren, jetzt bin ich im Spital und begleite eigentlich meinen Mann im Tod im gleichen Spital. Also es ist so, das ist schon wahnsinnig gewesen. Und eben, ich meine, das ist ja eigentlich in so einem Moment schon zu spät, um eigentlich noch etwas zu regeln. Also wir haben die letzten, mein Mann hat sich dann noch 13 Monate gekämpft, haben wir natürlich ja nicht mit so Gesprächen verbracht, sondern nachher ist es ein Abgang. Und man kann auch nicht reisen und alles, das, was man auch noch denkt, das ist dann eben auch ein bisschen eine Wunschvorstellung, weil dann geht es los mit Therapien, mit Chemo, mit Ärzten, 7, 8 Ärzte und so weiter, Koordination, Therapiekoordination.
Ja. Dass du sagst, man kann in Ruhe noch voneinander Abschied nehmen.
Nein, also dann fängt es natürlich an, dann muss man kämpfen und man hat dann wirklich keine Zeit mehr, oder? Aber, und so Themen sind natürlich dann rein sprachlich, gehen dann auch nicht mehr. Was klar war, ist, dass wir noch werden heiraten. Und das ist klar aufgrund von dieser Situation, weil das ist natürlich auch noch so etwas. In unserem System ist man einfach in der Ehe besser abgesichert, vor allem wenn ein Partner oder Partnerin mehr Sorgearbeit geleistet hat. Und es lässt sich halt einfach nicht das Erbrecht, aber auch das Sozialversicherungsrentensystem lässt sich nicht mit irgendwelchen Konkubinatsverträgen aushebeln. Also das kann man, kann man nicht gleichstellen wie die Ehe. Es ist einfach nicht so.
Wie war das denn, die Entscheidung, dass du gesagt hast, wir möchten heiraten, um uns wirklich absichern, um dich auch absichern, Kinder absichern?
Ja, das ist, gut, ich bin Ökonomin, ich bin jetzt vielleicht auch nicht so, ich sehe, die Ehe ist ein Vertrag, oder? Es ist jetzt für mich nicht die Romantik, für mich ist, für mich hat Romantik und Liebe einen anderen Begriff als die Ehe. Und, ich bin ja schon mal geschieden gewesen, also ich habe jeden Zivilstand durchgemacht, also es ist jetzt auch nicht etwas, dass ich jetzt denke, ich will jetzt schon wieder heiraten. Aber das ist natürlich ganz anders gewesen, dann kommen wirklich die Vorsorge, Absicherungsdinge rein, weil es geht darum, bei den meisten, wo sie in so einer Situation sind, dass dann die Familie auch im Haus oder im Wohneigentum kann drinbleiben kann, zum Beispiel, dass man dann nicht rausgeht mit den Kindern. Und das ist sicher ein grosses Anliegen gewesen. Und mit Patchwork-Situation kann es natürlich sonst auch noch ganz kompliziert werden, wenn man dann nicht verheiratet ist.
Du hast gesagt, eben für dich es ist ein Vertrag, es ist eine Absicherung, es sind Themen, die man hat müssen regeln und die man so sehr klar hat können regeln. Und gleichzeitig ist es doch, hat es eine emotionale Seite. Ja, gleich auch, wenn man den Schritt macht, gerade in so einer Phase.
Ja, vor allem, wenn er nicht mehr, also wenn er wirklich nicht mehr gross reden kann. Also, das muss man schon sagen, das Hirn ist ein Phänomen, es kann immer wieder neue Synapsen bilden, gewisse Sätze sind zurückgekommen, oder wenn er viel Zeit hatte, hat er können reden und hat eigentlich können Ja sagen. In dem Sinn, das war schon ein grosser Moment gewesen. Aber, eben, es ist für uns natürlich schwierig gewesen. Nur noch ich kann wirklich dann können reden halt, oder immer etwas sagen und er halt nicht. Aber es ist ja gut, dass wir uns sehr viele Briefe geschrieben haben. Dann konnte ich aus denen vorlesen.
Ich habe eine Frage, wie haben die kommuniziert? Wie haben die euch austauscht in dieser Zeit?
Ja, ich glaube, das ist gross. Also ich hatte das Glück gehabt. Man sagt ja oft auch, Trauer ist das Glück, geliebt zu haben. Und das war sicher die Liebe von meinem Leben gewesen. Und wir haben uns... Das war ganz komisch gewesen. Wir haben uns auch wortlos verstanden in dem Moment. Wir haben es nicht anschauen können. Und viele auch mit Musik oder mal Musik abgespielt und ich wusste, wie es ihm geht und so. Das war eine ganz andere Ebene und auch noch fast eine verbundenere, auch ohne Wort.
Du hast gesagt, über die Heirat haben sehr vieles können regeln. Was kann man nicht regeln über das Heiraten? Was sagst du, heute könnte man, sollte man auch noch regeln? Hat vielleicht dein Mann sogar geregelt gehabt? Du hast gesagt, er war sehr ein sorgfältiger gewesen.
Ja, also wenn es umgekehrt wäre, wäre es nicht so finanziell wirklich, ich sage auch, ich bin privilegiert, oder, dass ich einen Mann habe, der wirklich so vorgesorgt hat. Ich kenne viele andere Fälle. Und umgekehrt wäre es auch nicht so gewesen. Aber er hat natürlich auch noch, kann natürlich auch, gerade wenn du ein Kind hast, eine Lebensversicherung abschliessen, ist mir jetzt auch wichtig, oder? Also jetzt bin ich alleinerziehend auf die endgültige Art. Also was passiert wenn, mit meinen Kindern, wenn ich jetzt auch noch gehe? Und so Sachen ist mir jetzt natürlich in so einem Fall sehr wichtig, das eben auch abzusichern. Aber man kann eben, das Problem ist einfach, ich mache mir Sorgen, die im Konkubinat sind, das ist das Problem. Oder wenn jemand geht und gerade auch immer mehr oder immer weniger sind verheiratet und die Frauen leisten immer noch den Großteil von der Sorgearbeit. Und sie ist sowieso, also so hinterbleiben oder jemanden verlieren, ist mehr ein Frauenthema in Partnerschaften. Das sieht man, also 80% der Witwen sind Frauen in der Schweiz, sind 320'000 Frauen. Und da hat man ja die, die aus dem Konkubinat drin Leute, also ja, einen Mensch verloren hat, natürlich noch nicht dazu zählt. Und bei den Frauen hat es auch wahnsinnig finanzielle Einschnitte. Also bei den Witwen sieht man, dass sie 50% von ihrem Einkommen eigentlich einbüssen. Und bei den Männern hat es Witwe sein oder Witwe werden finanziell immerhin fast keine Folgen.
Und wir haben das ganze Carework bei den Frauen, du hast angesprochen, gleichzeitig Frauen werden älter als Männer, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau den Mann verliert, als umgekehrt, ist rein biologisch auch schon Voraussetzung, also das Thema Vorsorge, wo man sicher mal anschauen muss.
Ja, genau.
Und also, das ist ja also nicht nur bei Tod, sondern auch wenn es zu einer Scheidung, zu einer Trennung kommt, sobald Kinder da sind, wenn Carework da ist, sind sehr grundsätzliche Themen, wo man auch unabhängig vom Tod oder von einem möglichen Tod miteinander müsste anschauen in einer Beziehung.
Darum sagen wir auch immer, die besten Beziehungen halten auch Gespräche über Geld aus. Es ist extrem wichtig, dass man Money Dates macht und eben über so Worst-Case-Szenarien auch schaut, dass es dem anderen gut geht oder was man macht. Und im Konkubinat ist natürlich klar, kann man überall begünstigte Konkubinatspartner eintragen, 3a oder Pensionskasse, aber auch nicht überall. Es ist je nach Reglement sehr unterschiedlich. Aber was zum Beispiel passiert mit dem Freizügigkeitsgeld, wenn man selbstständig ist, hat es immer so ein Freizügigkeitskonto, die kann man niemand begünstigen. Also das ist dann ist wirklich ein Problem. Und wenn man verheiratet ist, erbt man auch zum Nulltarif und die Konkubinatspartner oder Partnerin eben nicht. Die sind am Erbrecht unterstellt und das hat natürlich kantonal zum Teil recht hohe Steuern. Sie kommen nachher auch keine Renten über und ich kann es jedem sagen, gerade wenn man ein Kind hat und in so einer Situation, ich glaube, werden die wenigsten, auch Männer nicht, wenn sie einfach können durchbuttern und einfach 100% voll weiter schaffen, ist man extrem froh, hat man einen Teil Rente, auch für Kind. Und da sehe ich einfach in diesem Bereich, dass Konkubinatspartnerin und Ehepartner muss man einfach gleichstellen. Also die sind nicht gleichgestellt.
Was du jetzt alles sagst, oder? Das sind glaube ich, viele Punkte. Konkubinatspartner sind Ehepartner nicht gleichgestellt. Man zahlt Erbschaftssteuer, wenn man verheiratet ist, zahlt man sie nicht. Ganz banale Geschichten, die viele von uns aber nicht wissen, die uns nicht bewusst ist, auch wenn man so Entscheidungen trifft. Heiraten, nicht heiraten, Konkubinat, kein Konkubinat. Wirklich durchkalkulieren. Was heisst das für mich? Was heisst das für dich? Was für Beziehung? Was für Kind? Tun die wenigsten von uns. Warum tun wir uns so schwer? Du hast gesagt, ein Money Date sollte man machen, wo man sich trifft und über Geld redet miteinander. Wir tun das aber immer noch wahnsinnig schwer, das zu machen. Vielleicht auch, weil es eben doch einiges komplexer ist, als man auf den ersten Blick meint.
Ja, aber eben, ich denke dann auch gleichzeitig so die wichtigsten Schritte, oder eben darum ist ja eigentlich heiraten, man muss es ja nicht, dann ist heiraten einfach wichtig, weil man einen Vertrag hat, muss nicht viel machen. Und wenn man jetzt nicht noch ein grosses Fest macht, das vielleicht im kleinen Rahmen kostet es ja auch nicht so viel. Konkubinatsverträge könnten recht teuer werden, je nachdem, wenn man das alles muss ausarbeiten muss. Und gleichzeitig hat man dann Erbschaftssteuer und noch kommt noch keine Renten über. Also es ist schon ein riesen Unterschied, kann das monetär und finanziell ausmachen. Aber es ist auch nicht nur das, es sind nicht nur die finanziellen Aspekte, sondern auch eine, was ist eben im Krankheitsfall, wenn man es jetzt nicht so gut hat mit den Schwiegereltern oder so, oder eben mit den Eltern vom Partner und ein Patchwork hat oder Konkubinat und nachher die einem nicht einmal anschauen, sie haben ja dann das Recht zum Entscheiden, ob man dann vielleicht den Partner noch sehen darf oder nicht. Also es kann ja ganz, ganz dumm laufen. Also man hat einfach kein Recht, oder? Als Konkubinatspartnerin.
Ich glaube, es braucht eben genau die konkreten Fälle. Darum auch danke an dich, dass du so offen und frei redest jetzt über deine Situation. Es braucht die konkreten Fälle, es braucht die konkreten Geschichten, dass man wachgerüttelt wird, dass man nicht abstrakt redet über die Themen, sondern sagt, was für konkrete Situationen gibt es aufgrund von dieser Situation, wo du jetzt drin bist, wo du reinkommen kannst, was möchtest du, was ist dir wichtig in diesen Situationen? Da sollten wir eigentlich mehr abgeholt werden, oder uns mehr abholen lassen oder uns einfach auch aktiver informieren in der Gesellschaft.
Ja, und eben, es braucht wirklich mehr Aufklärung, auch Artikel oder Podcasts wie jetzt der. Oder wir machen auch viel Content zu diesen Sachen. Jetzt haben mich auch immer mehr gefragt, ob ich nicht ein Buch darüber schreiben könnte, weil es gibt wirklich wenig Bücher. Es gibt viel über Trauer und dann fehlt aber irgendwie der Finanzteil. Oder man hat nur einen Finanzteil, also für einen Ratgeber und keine Geschichte dazu und nichts Berührendes dazu. Und das ist einfach, wenn man das so trennt, ist es für die Menschen wirklich schwierig, sich auf das Thema einzulassen.
Also man braucht eine Geschichte, um überhaupt zu erfassen, was das emotional mit einem macht, weil am Schluss sind es ja genau die Fragen, oder? Wie geht es mir dabei?
Und was mir einfach auch zum Beispiel eben zu wenig bewusst war, ist, dass ein Todesfall wie eine Scheidung ist. Also ich habe ja schon eine Scheidung durchgemacht. Das wissen alle, die schon eine Scheidung gemacht haben. Das kann sehr auch schmerzlich sein und natürlich auch mühsam, bürokratisch, um das alles wieder auseinanderbeindeln, auch vom Haushalt und alles, wer hat wie viel eingebracht und so in die Ehe. Und im Todesfall, wenn man natürlich noch Patchwork-Seiten hat, ist es nachher so, dass wirklich auch alles muss aufgeführt werden. Jeder Stuhl oder alles, wer hat das gekauft im Haushalt? Mit Quittungen für suchen und wieder in den letzten 10 Jahren, wer hat wie was, wenn man so eine Inventarliste muss erstellen muss, wie bei der Scheidung. Damit, weil die Gegenseite natürlich oder die Patchwork-Seite natürlich auch Anwälte nimmt, um zu schauen, dass das ganz genau abgewickelt wird und wem gehört wirklich was. Und was oft auch unterschätzt wird, gerade Kanton Zürich wird das oft gemacht, dass man 50-50 im Grundbuch ist bei Wohneigentum. Und das machen noch viele Männer, weil sie sind, ja, meistens haben die Männer mehr Geld, das sieht man einfach auch im bei der Vermögenslücke. Also Männer sind jetzt noch mal reicher, dass sie mehr Finanz oder sogar alles zahlen und dann aber im Grundbuch 50-50 reintun, um wie als Absicherung für die Frau, quasi, dass sie dann auch Anteil hat am Wohneigentum. Das ist aber wirklich falsch gedacht, weil im Todesfall eben auch in der Trennung wird nach echten finanziellen Verhältnissen geschaut.
Also der Grundbucheintrag, wo man sagt 50-50, dann bist du abgesichert.
Das ist absolut nichts wert. Und das ist auch so ein riesen Irrtum, wo viele meinen, dass sie dann wie so abgesichert sind durch den Grundbucheintrag, sondern es wird wirklich im Worst Case, im Fall, sei es jetzt bei der Scheidung, oder wird es nach wahren finanziellen Verhältnissen angeschaut. Und das ist natürlich mega kompliziert. Das heisst auch, in unserem Fall hat man natürlich auch müssen bis zu 10 Jahre zurück, wer wie viel gezahlt hat, wer wie viel Zinszahlung geleistet hat, wer wie viel Amortisation geleistet hat. Und man weiss ja, dass zum Beispiel CS untergegangen ist, CS UBS, Übergang, Katastrophe gewesen natürlich. Wir haben gewisse Dokumente immer noch nicht. Wartet eben 14 Monate auf die Dokumente, sind nicht auftaucht. Man hätte irgendwie den Nachlass fast nicht können abhanden. Also weil das ist noch dazugekommen. Oder das ist jetzt natürlich ein Worst Case. Ich meine, die Nachlasswalterin hat da gesagt, es gibt selten so. Ich glaube wirklich, irgendwie jetzt, wir haben da jetzt sehr einen komplexen Fall draus gezogen. Wobei, Patchwork ist nicht mehr so, ist oft so, betrifft viele Menschen und dann aber auch noch im Ausland ein bisschen gearbeitet haben. Betrifft auch noch einige, also es ist ja nicht mehr so außergewöhnlich.
Aber es wird immer kompliziert, oder du sagst, wo wir grundsätzlich müssen mal Testament da sein. Also wenn wir anfangen, habe ich ein Testament? Ja, nein, du hast vorher gesagt, datiert, handschriftlich unterschrieben. Dann sollte es vielleicht noch irgendwo hinterlegt werden, wo es auch wieder vorkommt. Das ist dann die nächste Hürde.
Ja, genau.
Wie hast du es gemacht bei dir?
Ja, also ich habe es natürlich bei meiner Mutter und bei meiner Schwester noch hinterlegt. Und ja, ich habe es jetzt auch noch nicht beim Notar. Da kann man ja dann auch längere schriftliche, weil ich glaube, wenn man es natürlich mit dem Alter wird es ja zunehmend komplexer. Also da hat man mehr Sachen und auch mehr zu verteilen und will, dass gewisse oder auch Freunde und Freundinnen Sachen von einem überkommen. Und jetzt so ein Grobding handschriftlich habe ich natürlich gerade gemacht, aber ich würde gerne mal noch, und das fast dann mehrere Seiten, und das macht man dann besser auch beim Notar.
Wie ist es bei dir in deinem Freundeskreis, wenn du rumhörst, bei Freundinnen, bei Freunden, haben die Testament? Reden wir da drüber?
Also alle, die Juristen sind, die ich kenne, und auch meine Co-Founderin Nadine Jürgens, die ja Anwältin ist, sie hat natürlich auf jeden Fall eins, ist auch immer eine gewesen, die von diesen Themen gewarnt hat, oder? Und auch natürlich mir auch immer gesagt, hey, heiratet noch. Also das ist schon ein anderes Bewusstsein. Ich meine, klar, alle mit rechtlichem Hintergrund gehen von den Worst-Case-Szenarien aus und packen das irgendwie von Berufswegen schon besser an, wahrscheinlich. Und ja, das aber sonst ist das natürlich überhaupt noch kein Thema. Und ich glaube, es wäre für die Zukunft, dass man so Informationen oder Coachings auch genau zu diesem Thema durchführt, wäre mega wichtig, gerade auch für Mütter.
Und das Testament ist das eine Vorsorgeauftrag. Patientenverfügung sind weitere Themen, die sicher da sein sollten, aber auch finanzieller Natur bei der Pensionskasse. Was habe ich überhaupt für eine Pensionskasse? Wie bin ich abgesichert? Dort mal nachzufragen.
Ja, also die Reglemente sind ja auch, das ist auch eine Katastrophe. Oder? Es ist so undurchsichtig, wie wer was überkommt. Oder? Und ja, nein, also eben, wenn man dann verheiratet ist, immerhin, das ist dann ein Automatismus, oder? Das läuft dann einfach ab und wird abgewickelt.
Und aber das Kritiken sammeln, das kann man sich ersparen, wenn man verheiratet ist. Jeder Stuhl, wer hat was, zahlt.
Wenn die Entscheidung kommt.
Ja gut, bei der Scheidung.
Wenn dann wieder die Scheidung kommt. Das ist ja eben also das Gemeine, also eigentlich wirklich in der Partnerschaft. Man muss schon, wenn man auch mit einem Freund zusammenzieht oder der Freundin, oder, muss eigentlich schon schauen, wer was bringt, was ein. Einfach Klarheit setzen, sonst hat man nachher wirklich grosse Probleme.
Du hast vorher einen Vergleich gemacht und du hast selber eine Scheidung hinter dir. Du hast jetzt deinen Mann verloren. Du hast gesagt, eigentlich ist so administrativ vom Aufwand her gibt's ganz viele Parallelen. Was aber anders ist, ist die emotionale Ebene natürlich. Und die hat ja auch einen Einfluss darauf, wie leicht oder wie schwer dass es einem fällt, mit gewissen von diesen Hürden können umzugehen.
Ja, und da habe ich jetzt eigentlich erst in den letzten paar Wochen ein Buch entdeckt. Also ich habe schon sehr viel über das Trauern psychologisch darüber gelesen, was eigentlich abgeht mit uns, oder wenn man verliert und Verlust hat. Es sind ähnliche Dinge, aber auch wenn man einen Job verliert oder sonst einen Verlust hat oder eben auch in einer Scheidung jemanden verliert. Es sind schon, aber das trauernde Gehirn von einer Neurowissenschaftlerin, wie heißt sie, Frances Mary O'Connor, also The Grieving Brain, das ist so ein Buch, das mir wirklich gezeigt hat, wie Schuppen vor die Augen gefallen, warum man so langsam sich auch fühlt und auch mit diesen Sachen, wie das so beschwerlich ist und auch so viel Energie braucht. Es ist eben generell so, dass wir meistens auf Autopilot sind, wie Google Maps, irgendeine Virtual Map im Kopf haben. Das kann man sich so vorstellen. Wir können auch im Dunkeln in unserer Wohnung umeinander laufen. Wir wissen eigentlich, wo was der Tisch ist. Wenn der Tisch plötzlich nicht mehr da ist, wir dort durchlaufen, erwarten wir aber eigentlich einen Bump. Also irgendwie, dass man zusammenstößt und wenn der nicht mehr da ist, dann fängt es an, das Hirn, Achtung, Fehlermeldung. Und das Hirn ist auf Fehlermeldungen programmiert, dass wir, und dann geht es in quasi Live-Modus inne, weil die Maps, die wir haben, die mit Umgebung und alles und wer wo ist, haben wir, das braucht ganz wenig Power. Also das alles, haben wir alles. Das ist so automatisiert. Ist, das läuft.
Das Grundrauschen, ja. Das ist da, das funktioniert.
Das tun wir ganz, so, dass wir nicht so viel Energie brauchen. Das ist super. Und auch, es ist ein Wunder, oder? Das menschliche Hirn. Aber dann plötzlich ist der Tisch nicht mehr da, wo eigentlich in der Virtual Map drin war. Und dann gibt es Fehlermeldung, muss man das Licht anmachen und real life die Probleme lösen. Und das Gleiche ist eben auch mit Menschen, die man gerne hat. Da weiss man immer ungefähr, wo die sind oder wie man sie erreichen könnte. Und die hat man immer, denkt man, wie auch mit in der Extended, vielleicht sogar in Zukunft oder in 20 Jahren oder in der Pensionierung. Man denkt sie in unserer Virtual Map mit. Aber was und dann passiert, dass die verstorbenen Menschen plötzlich nicht mehr da sind. Und das braucht wahnsinnige Energie. Das muss angepasst werden, ja, an Real Data. Sie sind
in
nicht mehr
all
da.
In diesen Alltagsmomenten, all genau. Wo sie bewusst oder weniger bewusst irgendwo präsent sind oder eben mit einberechnet werden, wie du sagst, was zu dieser Normalität dazugehört. Ja.
Und das ist der Modus, der so viel Energie kostet. Du musst dich updaten und anders überschreiben. Es ist nicht mehr da, oder? Jemand ist nicht mehr da, er wird auch nicht mehr da sein, wenn Weihnachten ist oder wenn ein Geburtstag ist. Und es wird auch in deinem Rentenalter wird der Mensch nicht da sein. Und dann jedes Mal das Update, wo du vielleicht über 10 Jahre hast du die Virtual Map schon gezeichnet gehabt, es bindet wahnsinnig viel Hirnkapazität. Und darum fühlen sich auch viele Menschen, die halt jemanden verloren haben, wahnsinnig erschöpft von den Konzentrationsschwierigkeiten oder dann denken und könnten noch schwieriger mit so Bürokratie-Sachen, Herausforderungen umgehen.
Ja, dann, wenn alles noch dazukommt, mit dem ganzen Amtsschimmel und allem. Was wünschst du dir aufgrund von deiner Geschichte, aufgrund von dem Moment, wo du bei dir gemerkt hast, eigentlich möchte ich anders mit der Zukunft, mit der Vorsorge, mit den Finanzen umgehen, mit, wenn ich einmal nicht mehr bin, mit den Hinterbliebenen, möchte ihnen etwas anderes auch an die Hand geben, möchte ihnen das Leben leichter machen. Was sind deine persönlichen Learnings und was wünschst du dir von den Paar, von den Menschen da draußen?
Wieso hat man das nicht in der Schule? Entschuldigung, ich fände das irgendwie ein Auftrag auch, dass man das sich mal überlegt hat auch und weiss, wie die Vorlagen sind und dass jeder die Vorlage auch machen kann. Und das gehört halt auch zu dem Finanzbildungspaket drin. Und momentan eben sind es private Unternehmen, die Aufgaben übernehmen, die auch darüber aufklären oder Artikel schreiben. Und das verstehe ich halt nicht. Dann natürlich will ich natürlich schon, dass Konkubinatspartnerinnen und Konkubinatspartner und Ehepartner eben gleichgestellt sind, vertraglich. Das ist natürlich zurzeit einfach nicht der Fall und sehr, sehr störend. Ich finde, man muss auch nicht alle in die Ehe zwingen, aber im bestehenden System ist es einfach eine Katastrophe in vielen Fällen für die Sorgearbeit geleistet haben, die Kinder haben. Wenn sie nicht verheiratet sind, ist es ein finanzielles Desaster. Vielleicht dort noch Sachen wie jetzt ein Lohn nach Genuss. Das wissen auch viele nicht. Also da hat man zum Teil, also da hat man eigentlich das Recht darauf, dass wenigstens ein Lohn vom Partner noch kommt. Und wenn er mehr als 5 Jahre geschafft hat bei der Firma, sogar 2 Monatslöhne noch kommen, und die kommen auch nicht in den Nachlass und so, sondern das hat man als Ehepartnerin dann gut. Aber zum Beispiel als Konkubinatspartner auch nicht unbedingt. Und so Sachen, das sind die Sachen, die einem so retten. Einfach mal kurzfristig, weil Konten werden am Todestag eingefroren, oder?
Was wünschst du dir ganz besonders von den Frauen? Was sollen sie machen, gerade wenn Kinder da sind? In welchem Moment gilt es, die Themen anzuschauen, gilt es, die Themen anzusprechen, sich damit auseinandersetzen?
Also erstens ist mal wichtig das eigene Konto und dass man das eigene Einkommen auch hat. Und ich glaube, das ist etwas, was man unterschätzt, wo ich gesagt habe, ich bin noch privilegiert, oder? Weil ich habe noch das eigenes, ich habe immer gearbeitet und darum ein eigenes Einkommen. Mir empfehlen auch 70% zu arbeiten, damit man sich dann auch den Lebensstandard auch finanzieren kann. Aber es ist jetzt eben auch wie ganz viele, auch wenn man einen Mann hat, der einem absichert, auch noch mit Wohneigentum. Es gibt viele Witwen, die dann gezwungen sind, von den Banken gezwungen werden, ihre ganze Hypothek zu zahlen, weil sie ja kein Einkommen haben, ein eigenes, und dann die Tragbarkeit sowieso nicht gegeben ist. Also das sind wirklich so wahre Beispiele. Und das ist schon mal das Wichtigste, oder? Dass man einfach sich bewusst ist, die Ehe ist nicht einfach auch dann die Vollabsicherung.
Also es kann trotzdem noch existenziell werden.
Ja, also und ich meine, es gibt vielleicht auch Männer wo, oder Frauen, die ihrem Partner Schulden hinterlassen. Das ist natürlich noch etwas anderes. Oder selbstständig, gut, man hat dann 3 Monate Zeit, das Erbe auszuschlagen, oder? Aber dann ist es gleich auch immer noch gut, hat man selber auch ein Standbein und irgendeine Einkommensquelle und hat nicht alles aufgegeben in einer Partnerschaft, also das Finanzielle.
Aber nicht die Frage, oder nimmt man ein Erbe an oder schlägt man ein Erbe aus? Es geht darum, hat man miteinander über die Ausgangslage geredet, hat man über die Finanzen geredet, hat man sich austauscht, ehrlich und offen? Oder hat man eben, wie du es gesagt hast, hat man so ein Money-Date miteinander, vielleicht auch mit der ganzen Familie sogar?
Ja, umso besser, oder? Je mehr man über Geld redet und das normalisiert, desto mehr können wir auch lernen und auch voneinander lernen, es besser machen von anderen Fällen. Das ist wirklich ein grosser Auftrag. Wir müssen das Tabuthema aufbrechen.
Was ich von dir ganz bewusst mitnehme, Patrizia, du hast gesagt, wir müssen das Tabuthema aufbrechen. Und das können wir aber nicht nur machen über das Rationale, über was sind Prozesse, was sind Checklisten, sondern wir brauchen das Emotionale, wir brauchen die konkreten Geschichten, weil so lernen wir Menschen wirklich dazu und so verstehen wir auch, wie relevant und eben wie existenziell das ist, wenn es um die Themen geht oder für uns persönlich kann werden oder irgendwann einmal auch wird werden.
Ja, und es freut mich natürlich sehr, also meine dritte im Bund und Co-Founderin Simon Züger, sie hat dann noch geheiratet, eigentlich auch ausgelöst durch das und auch die Artikel und die Aufklärung, die wir gemacht haben. Sie hat natürlich auch den grössten Teil der Sorgearbeit getragen. Es wäre auch bei ihnen nichts gross vorgesorgt gewesen und das freut mich auf jeden Fall. Eben gerade insbesondere von Frauen, weil die betrifft es mehr, von Müttern, wo ja, und sie war auch, abgesehen davon, ein wunderschönes Fest gewesen. Also von dem her freut mich das sehr, wenn es, ja. Und die Heiratsstrafe wird es ja so hoffentlich auch nicht mehr geben. Da gibt es dann auch, man weiss nicht, bis wann umgesetzt ist, aber dass wir dort dann auch nicht noch steuerlich eine Strafe haben.
Patrizia, ich danke ganz, ganz herzlich für dein Vertrauen, für deine Offenheit, fürs Teilen von deiner Geschichte, fürs Aufrütteln von uns, fürs Anregen zum Nachdenken, zum auch Nachfragen bei Themen, die sehr viel wichtiger sind, als man vielleicht auf den ersten Blick mag meinen.
Danke vielmals, Stefan, und ich hoffe, wir konnten doch ein paar aufrütteln und vielleicht auch zeigen, dass sich das regeln lässt.
Ein heavy Thema, aber ein umso wichtiges Thema. Danke neu fürs Zuhören bei Popcorn und Finanzen beim Busch Finanz Podcast. Bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Lindy. Ciao zusammen.